Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Herzlich willkommen bei Heise Meets und herzlich willkommen Anna Klaff, Vice President bei Rittal Business Unit IT. Wir werden über aktuelle Investments in Rechenzentren in Deutschland reden und die Auswirkungen von KI auf Rechenzentren. Aber bevor wir das tun, Anna, du bist die erste Gesprächspartnerin hier in dieser Podcast-Reihe 2025. Welche Vorsätze fürs neue Jahr? Hast du welche?
Ich habe den einen oder anderen Vorsatz tatsächlich fürs nächste Jahr in meinen gesamten Rollen. Ich meine, du hast jetzt aufgezählt, ich bin Vice President IT bei der Rittal in der Business Unit IT global und ich habe aber auch noch ein paar anderen Rollen. Ich bin auch gleichzeitig noch die Vorsitzende der German Data Center Association und auch im Aufsichtsrat von der Leftalmein Data Center in Norwegen. Und dadurch habe ich natürlich die Vorsätze, dass wir in allen drei Bereichen, für die ich zuständig bin, eben mehr an Sichtbarkeit gewinnen und mehr im Teamaufbau stabiler bleiben und auch in der Beständigkeit und darüber hinaus natürlich auch ein privates Ziel. Ich möchte ein bisschen mehr Zeit für meine Familie finden nächstes Jahr. Vielleicht auch ein bisschen weniger reisen als dieses Jahr.
Darf ich eine Prognose wagen? Ich glaube, der Vorsatz mehr Zeit für die Familie ist mit dem Job schwierig. Aber du bist eine Powerfrau, du wirst es schaffen. Du hast Rechenzentren schon angekündigt. Microsoft, AWS haben Investitionen in Milliardenhöhe in die deutsche Cloud- und Rechenzentrumslandschaft angekündigt. Zeigt, wie relevant der Markt ist. Welche aktuellen Entwicklungen und Trends beobachtest du bei diesen Investitionen in deutsche Rechenzentren?
Ja, die Marktrelevanz oder in Deutschland, sagen wir es mal anders, die Wachstumsphase in Deutschland, die ist weiterhin extrem stark. Deutschland ist immer noch das einzige EU-Land mit Frankfurt und Berlin-Brandenburg, welches über 200 Megawatt an IT-Kapazität hat, also zwei Märkte mit über 200 Megawatt IT-Kapazität. Das ist tatsächlich einzigartig. Und damit zeichnen wir eine zentrale Rolle eben aus, die Deutschland als Hub in der digitalen Infrastruktur spielt. Und die KI-Nachfrage oder die Cloud-Dienste-Nachfrage ist weiterhin eben der Treiber. Wir haben als German Data Center Association dieses Jahr einen Data Center Impact Report herausgebracht, der voraussagt, dass wir bis 2029 bis zu 3,3 Gigawatt IT-Kapazität benötigen werden, was mit 24 Milliarden Euro an Investment einhergeht. Und wir sehen auch, dass Deutschland einfach auch sich weiterhin entwickelt, auch in weiteren Regionen, also nicht nur in Berlin, Brandenburg und Frankfurt, wie eben benannt, sondern tatsächlich auch in neuen Regionen, die vorher überhaupt nicht im Fokus standen, also wie Rheinisches Revier beispielsweise oder ganz frisch Kassel stand auch tatsächlich auf der Agenda jetzt neu. Und der Grund ist tatsächlich, dass wir begrenzte Verfügbarkeit haben in Flächen um Frankfurt oder um Berlin und eben Stromverfügbarkeit auch nicht mehr ganz gegeben ist für größere Flächen und somit geht man jetzt auch in weitere Regionen, was sehr vorteilhaft für Deutschland ist.
Das stimmt. Inwiefern beeinflusst die Gesetzgebung in Deutschland bzw. in der EU solche Entscheidungen für Investitionen in Rechenzentren? Wo sind die Hürden, wo sind die Vorteile?
Die Regulatorik spielt bei Investitionsentscheidungen in Rechenzentren tatsächlich eine sehr zentrale Rolle. Wir sehen einen klaren Standortvorteil mit der DSGVO in Deutschland. Man glaubt es kaum, also die Datenschutzgrundverordnung, was dazu führt, dass die Unternehmen eben die Sicherheit haben, dass ihre Daten lokal und rechtlich einwandfrei gespeichert werden. Und andererseits neigt aber Deutschland dazu, EU-Vorgaben strenger umzusetzen. Das ist tatsächlich sehr interessant. Wir wollen immer der Vorreiter sein für alle Thematiken, die es gibt. Das heißt, wir neigen dazu, überzuregulieren. Und es fordert eben von Rechenzentren ambitionierte Ziele, beispielsweise jetzt für Energieeffizienz. Das heißt, wir haben ein Energieeffizienzgesetz rausgebracht. Und darin die enthaltenen Werte, zum Beispiel für die Abwärmenutzung oder der PoE-Wert und ähnliches, das bedeutet einfach, dass wir höhere Vorgaben haben, die in der praktischen Umsetzbarkeit einfach noch nicht getestet worden sind. Und dann werden gerade kleinere Betreiber auch an ihre Grenzen stoßen. Dennoch, um das positiv mal vielleicht darzustellen, es gibt genug andere Standortvorteile, die es eben die Investoren doch nach Deutschland ziehen.
Du sagst es relativ vorsichtig, es gibt Vorteile. Wenn du entscheiden solltest, Vor- oder Nachteile, was überwiegt?
Ich würde sagen, die Vorteile, weil ich tatsächlich auch die Nachteile, von denen ich gerade gesprochen habe, also diese Überregulierung, als Vorteil sehe, weil dadurch, dass ich eben international unterwegs bin, sehe ich, dass Investoren darüber reden und nach Deutschland schauen und sagen, naja, in Deutschland gibt's vielleicht so die Thematiken Abwärmenutzung oder Regulierung zum PoE-Wert oder Reporting oder sonstiges. Aber in anderen Ländern ist es noch nicht so stark und sie sehen uns tatsächlich als Vorbild. Ja, auch wenn es hier noch sehr, sehr schwer umsetzbar ist, heißt es aber nicht, dass es negativ ist.
Mhm, verstanden. Lass uns über künstliche Intelligenz reden. Welche Herausforderungen und Chancen bringt die zunehmende Integration von KI, von künstlicher Intelligenz für Rechenzentren mit sich? Beispielsweise Nachhaltigkeit oder Energieverbrauch, wie du eben schon gesagt hast.
Künstliche Intelligenz kam, ja, ich würde sagen, vielleicht im vergangenen Jahr so richtig stark in so einen Boom. Ja, das hat die gesamte Industrie verändert bei uns. Das heißt auch die Denkweise in der Industrie. Die künstliche Intelligenz benötigt leistungsstärkere Server und spezialisierte Chips und dadurch natürlich auch mehr Fläche und mehr Strom, weil die Anwendungen für künstliche Intelligenz verbrauchen etwa 5-mal mehr Energie. Und an dieser Stelle reicht beispielsweise die Luftkühlung überhaupt nicht mehr aus. Und deshalb vielleicht in Hinblick auf den Energieverbrauch oder Nachhaltigkeit, wir kommen da in das Thema Flüssigkeitskühlung oder Immersionskühlung. Das ist eine Chance tatsächlich und da das eben das Thema Flüssigkeitskühlung oder Immersionskühlung nach vorne rücken, was in der Vergangenheit eben noch nicht der Fall war. Und die ist dann effizienter und nachhaltiger auch. Und auch das Thema Energiemanagementsystem, also das heißt, wie regulieren wir das ganze Thema? Also das heißt, es gibt intelligente Energiemanagementsysteme, was eine Art Innovation ist und die machen eben Rechenzentren effizienter.
Wie muss ich mir das vorstellen? Besteht durch KI, du hast eben gesagt, naja, wir brauchen mehr Energie, wird alles ein bisschen größer, besteht die Möglichkeit, dass es dennoch zu einer Verkleinerung der Rechenzentren kommen könnte, wenn wir mehr künstliche Intelligenz einsetzen? Oder ist der Trend einfach ungebrochen, die Strukturen werden größer?
Ich denke, dass der Trend, große Rechenzentren zu bauen, weiterhin bleibt. Es ist einfach der Grund, dass der Bedarf an hochdichten KI-Workloads einfach steigen wird. Ja, da können wir nicht einfach weniger gehen. Man muss dabei bedenken, wir sind die Verbraucher. Ja, das heißt, wir, die Menschen. Das heißt, wir nutzen beispielsweise die Telefone, die Social Medias und so weiter. Das heißt, wir sind die Verbraucher und dadurch wird natürlich auch alles etwas größer. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das Thema Edge-Rechenzentren oder Edge-Lösungen werden von Bedeutung werden in Zukunft. Und das sind eben typische Anwendungen mit niedrigerer Latenz für autonomes Fahren oder Smart Cities. Das heißt, das sind eher kleinere Rechenzentren. Der Trend wird natürlich auch verfügbar sein. Aber meines Erachtens nach, durch die rechenintensiven Anwendungen wie künstliche Intelligenz, wird es eben größere Rechenzentren geben und dadurch ja auch neue Entwicklungen. Und wenn wir sehen, dass wir neue Technologien in den Markt bringen, also spezielle Kühllösungen, von denen ich eben schon gesprochen habe, wird das natürlich ermöglichen, mehr Rechenleistung auf kleinerer Fläche zu haben. Also das heißt, es erfolgt die Reduzierung der Fläche. Aber dennoch werden die Rechenzentren größer bleiben, weil natürlich eine größere Menge an Daten dort gespeichert werden.
Ist einleuchtend. Ein Thema, was immer eine Rolle spielt, ist Strom. Die Stromentwicklung in Deutschland in den letzten 2 Jahren ist viel in der Diskussion. Wie sind die Auswirkungen beispielsweise auf Rital? Wie geht ihr mit dem Thema um?
Zunächst vielleicht auf die Stromentwicklung in Deutschland. Es ist tatsächlich eine Herausforderung für Rechenzentren, insbesondere auch im Hinblick auf die Strompreise und die Stromverfügbarkeiten. Wenn wir mal schauen auf den Strompreis für die Rechenzentrumbetreiber, ist eines der wichtigsten Themen. Und Deutschland hat tatsächlich im weltweiten Vergleich die höchsten Strompreise. Und trotz der Abschaffung der EEG-Umlage in 2022 oder anderen negativen Faktoren wie zum Beispiel Abschaltung Atomkraft, ja, oder erhöhten Investitionen in erneuerbaren Energien, steigen die Strompreise einfach massiv. Ja, und wir sehen auch keine Entspannung in Sicht. Und der Energiebedarf für Rechenzentren ist eben Teil des Problems. Ja? Das heißt, seit 2010 sehen wir eine Erhöhung um 90%, also das ist fast eine Verdopplung im Energiebedarf. Und bis 2030 prognostizieren wir um 50% weiteres Wachstum. Und das heißt, die Stromverfügbarkeit muss auch jetzt wieder aus politischer Sicht gerecht verteilt werden. Es gibt sogar inzwischen ein Konsultationsverfahren, welches eingeführt worden ist von der Bundesnetzagentur, was darüber entscheiden soll in der Zukunft, an wen welcher Strom geht. Das heißt, unsere Aufgabe als Ritterl ist es, zu überlegen, wie können wir dabei die Rechenzentrumsbetreiber unterstützen. Und wir überlegen uns eben, in diesen Kühllösungen zu arbeiten, damit die Rechenzentren eben effizienter werden und weniger Strom verbrauchen.
Wie kann man das machen? Ich muss nochmal so detailliert nachfragen. Wie plant Ritterl die Gesamteffizienz von Rechenzentren durch diese innovativen Kühllösungen, die du angerissen hast? Wie kann man das steigern?
Es gibt verschiedene Ansätze tatsächlich dafür. Und wir haben uns in den vergangenen Jahren eben mit der Entwicklung dieser Ansätze beschäftigt und mit vielen Rechenzentrumsbetreibern nach Ideen geschaut, insbesondere zum Thema Luft- und Flüssigkeitskühlung. Und bei steigenden Anforderungen der Kühlleistung durch eben diese künstliche Intelligenz wird in Zukunft einfach Wasser eine größere Rolle spielen. Das heißt, Luftkühlung wird natürlich weiterhin verbleiben, aber Wasser ist der wichtigste Faktor. Und das heißt, wir haben uns als Ritterl damit auseinandergesetzt und überlegt, ja, was können wir denn tun? Und somit haben wir ein modular redundantes Konzept entwickelt, was wir getestet haben mit unseren Hyperscale-Kunden, was eben ermöglicht schon eine Anwendung ab 30 Kilowatt und bei höheren Anwendungen sogar schon im Megawatt-Bereich. Und diese Lösung, die wir dort haben, das ist so eine Cooling Distribution Unit von einem Megawatt, das haben wir erst vor kurzem, sagen wir mal, gelauncht. Und das ist besonders Energieeffizienz durch die intelligenten Steuerungsalgorithmen, die Klimatisierungsleistung reguliert. Und dadurch minimieren wir den Energieverbrauch durch die, also wir haben Auswahl natürlich spezieller Lüfter, Design, Wärmetauscher, geringe Druckverluste und auf der Luft- und Wasserseite. Und damit minimieren wir den Energieverbrauch. Und das ist sehr wichtig, weil das dazu beiträgt zum Thema Nachhaltigkeit. Und wir erzeugen höhere Rücklauftemperaturen dadurch für nachgelagerte Abwärmesysteme oder in die Fernwärmeeinspeisung von bis zu 60 Grad. Wäre zum Beispiel, wenn ich Ihnen erkläre, dass die Luftkühlung bei 27 Grad ja eingespeist wird. Das heißt, wir haben einen massiven Unterschied zwischen 27 und 60 Grad. Und das bedeutet, wenn wir das in die Fernwärmenetze einspeisen wollen, was ja ungefähr, ich sag jetzt mal grob, 100 Grad benötigt, weniger Energie verbraucht. Weil ich muss es ja nochmal drauf machen. Also ich muss mehr Energie dafür aufwenden, um das umzuwandeln.
Du hast anfangs schon gesagt, Anna, in Berlin und in Frankfurt sind schon große Standorte. Kassel und das Rheinische Revier kommen bei der Standortwahl für neue Rechenzentren in Deutschland in Betracht. Welchen Einfluss hat die Stromnetzstabilität bei der Wahl eines Standortes für ein neues Rechenzentrum?
Ich denke, dass Stromnetzstabilität insbesondere auch in Deutschland eine große Rolle spielt. Auch eine Art Standortfaktor oder Standortvorteil, weil die Stromnetzstabilität in Deutschland weltweit stabilsten und als zuverlässigstes gilt. Und für Rechenzentren, die eben 24/7 ununterbrochene Stromversorgung benötigen, um eben Ausfälle und Datenverluste zu vermeiden, braucht es eben eine Stromnetzstabilität. Und ich gebe Ihnen mal einen guten Vergleich. In Deutschland sprechen wir dort von einem Ausfall von 12,8 Minuten im ganzen Jahr, während beispielsweise in den USA sprechen wir dort von 123,9 Minuten. Das heißt, wir sehen schon...
Darf ich mal ganz, ganz kurz einhaken? 12 Minuten in Deutschland, 120 Minuten in den USA? So eine große Diskrepanz?
Ja, eine große Diskrepanz tatsächlich, ja. Man glaubt es kaum. Ich meine, der Markt in USA ist viel größer als in Deutschland. Und dennoch ist der Ausbau von beispielsweise der Stromtrassen in Deutschland viel, viel besser. Ja, und die Stabilität dadurch auch besser. Und das Investment ist auch höher. Also ist natürlich nicht im Vergleich höher, aber weil das Land einfach größer ist. Aber hier wird schon sehr, sehr viel Wert darauf gelegt. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte.
Das heißt, das sind auch die Gründe für Amazon oder für Microsoft, nicht nur in den USA die entsprechenden Rechenzentren zu bauen.
Unter anderem ja. Also eins der Standortvorteile.
Auch wenn wir uns dessen manchmal gar nicht so bewusst sind. Was bedeutet in der Rechenzentrumsbranche die Chance auf Ausbildung, auf Karriere? Wie sind die entsprechenden Möglichkeiten?
Die Möglichkeiten aus meiner Sicht sind sehr gut. Ich denke, die einzige Thematik oder Herausforderung, die wir haben, ist, dass das Thema Digitalisierung oder Rechenzentren oder digitale Branche an sich einfach noch nicht so stark an Sichtbarkeit gewonnen hat, sodass es nicht, dass wir trotzdem noch an Fachkräftemangel leiden. Ja, das heißt, es ist tatsächlich so, dass ich persönlich auch der Meinung bin, dass wir die gleichen Ausbildungsberufe, die gleichen Berufsmöglichkeiten oder gleichen Chancen haben, einen guten Job zu bekommen in dieser Branche, wie auch in allen anderen Branchen, nur dass es noch nicht so viele wissen. Und wir arbeiten wirklich massiv daran, auch insbesondere mit der German Data Center Association, wie schaffen wir Ausbildungssituationen, damit wir mehr Fachkräfte für uns, für die Branche bekommen? Gibt es vielleicht Anreize für Unternehmen oder gibt es staatliche Programme, die sinnvoll sind und so weiter, damit eben das Thema auch ein bisschen mehr Präsenz gewinnt? Aber ansonsten, um Ihre Frage zu beantworten, würde ich behaupten, dass das eigentlich super Chancen sind.
Kann man das eventuell in Zahlen fassen? Also nach meinen Informationen haben wir in Rechenzentren in Deutschland ungefähr so 65.000 Menschen, die da arbeiten. Wie viele fehlen, wenn du Fachkräftemangel skizzierst? Wie viele fehlen?
Jetzt müssen wir natürlich schauen. Also 65.000 Mitarbeiter ist die aktuellste Zahl, die wir Anfang des Jahres veröffentlicht haben. Es wird sicherlich auch noch mehr in Arbeitskräfte investiert. Und man muss gucken, auch in welchen Branchen braucht man, in der Digitalisierungsbranche meine ich, in welchen der Digitalisierungsbranchen brauchen wir mehr Mitarbeiter. Und da kommt es eben drauf an. Die Rechenzentren sind dafür ja bekannt, dass sie... Man sagt immer, Marc, die haben nicht so viele Mitarbeiter, was aber nicht stimmt. Sie haben am Standort schon Mitarbeiter, natürlich nicht so viele wie jetzt ein produzierendes Unternehmen. Aber wir haben ja auch viele Lieferanten beispielsweise, die sich auch drumherum ansiedeln, weil sie schnell verfügbar sein müssen. Wir haben darüber hinaus weitere auch Ansiedlungen, also nicht nur von Lieferanten, sondern neuer Unternehmen, die auch von den Rechenzentren profitieren. Und gerade die großen Hyperscaler, die haben dieses Jahr auch veröffentlicht, dass sie noch mehr in die Ausbildung hineinstecken werden, Milliarden reinstecken werden, um Fachkräfte auszubilden in Bezug auf künstliche Intelligenz beispielsweise. Ja, insbesondere Microsoft und AWS, die haben gesagt, dass sie sehr viele Milliarden investieren werden. Wenn es danach geht, Fachkräftemangel, ich meine, je nachdem, was wir zusammenfassen, ich kann Ihnen eine Zahl sagen, 10.000, kann auch 20.000 sagen, ich gehe davon aus, dass sich das lösen wird von alleine. Es geht hier wirklich darum, wenn ich ins Rheinische Revier schaue und da wirklich so viele Megawatt an neuen, also im neuen Standort investiert wird. Und da werden wir sicherlich sehr, sehr viele Mitarbeiter benötigen. Aber da es ja auch am Standort die RWE gab, werde ich davon ausgehen, dass auch diese Mitarbeiter eine Umschulung bekommen.
Also reden wir über 10.000, reden wir über 20.000, die fehlen. Was würdest du prognostizieren?
Ich würde prognostizieren, dass es eher vielleicht 10.000 sind. Im Moment zumindest noch.
Wenn ich in einem Rechenzentrum zu Gast bin, dann sehe ich häufig nur Jungs, kaum Frauen, die da arbeiten. Kann man das irgendwie ändern, ausgleichen? Hast du eine Idee?
Ich bin eine Frau. Ich bin auch in der Rechenzentrumsbranche.
Ja, und du gehörst wahrscheinlich zu den 5%, die ich nicht treffe oder so.
Naja, es kommt drauf an. Also es kommt natürlich drauf an. Es ist ja häufig so, dass gerade in solchen Technologiesektoren Männer eher unterwegs sind als Frauen, weil sie sich mehr für das Thema begeistern, würde ich sagen. Natürlich ist es aus meiner Sicht wichtig, eine stärkere Integration von Frauen zu fördern. Ja, und wir haben natürlich dadurch, also durch Frauen, eine Steigerung einer Teamdynamik, Innovationspotenzial, also was man nicht alles so hört. Und ich glaube, das würde so einem technologiegesteuerten Sektor tatsächlich gut tun. Und vielleicht ist es einfach auch so, dass die Frauen nach außen nur noch nicht so stark sichtbar sind. Also wenn Sie jetzt von 5% sprechen, ich spreche beispielsweise bei der Firma Rittal, bei mir in der IT, von 35% Frauenanteil. Das ist schon ziemlich hoch. Also es ist natürlich nicht ganz so hoch, wie ich es mir wünschen würde, aber es ist trotzdem hoch. Und ich kenne auch viele andere Unternehmen, die das ebenso haben. Ich glaube einfach, dass die Sichtbarkeit der Frauen noch nicht so stark ist im Vordergrund. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das Thema sehr wichtig für uns.
Hast du eine Idee, wie man die Sichtbarkeit ändern kann?
Selbstverständlich. Also wir arbeiten ja auch als GDA beispielsweise an diesem Thema mit gezielten Kampagnen oder Kooperationen mit Bildungseinrichtungen, die Mädchen und junge Frauen für Berufe im Rechenzentrumsbetrieb eben begeistern sollen. Wir gehen an Schulen, wir arbeiten da mit dem Land Hessen beispielsweise auch tatsächlich da dran, machen Führungen. Wir laden junge Frauen auch dazu ein, beispielsweise Rechenzentren zu besichtigen. Wir haben auch eine Initiative bei der German Data Center Association, den Tag der offenen Rechenzentren, wo wir auch, also geht es natürlich nicht nur um Frauen, das geht natürlich auch um Männer, aber im Endeffekt, dass es auslösen soll, Menschen zu begeistern für dieses Thema. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist. Und für mich in meiner Doppelrolle sage ich immer dazu, Doppelrolle heißt Rital und German Data Center Association. Da versuche ich natürlich, so viele Frauen wie möglich selbst einzustellen, weil ich natürlich auch den Einfluss dann in dem Moment darauf habe. Und versuche auch, diese Frauen an die Hand zu nehmen und sie dazu auszubilden, als und ihr Vorbild zu sein und auch Mentoren zu sein. Und ich glaube, gerade so ein Mentoring-Programm ist sehr wichtig. Das heißt, die Frauen auch erklären, wie sie nach vorne kommen, was sie dafür machen müssen und wie sie sich am besten positionieren können. Manche Frauen trauen sich das einfach noch nicht zu.
Liebe Anna, wir helfen euch gern, wenn du uns einmal einlädst mit dem Heise Meet Podcast bei so einem Tag der offenen Tür in einem Rechenzentrum, wenn ihr das vorstellt. Wir kommen gern dazu.
Sehr gerne. Das machen wir tatsächlich dieses Jahr wieder, vermutlich im November, wie im letzten Jahr. Und würde mich sehr freuen.
Ich nehme das Mikro und begleite euch gern. Abschließende Frage, welche Rolle spielen duale Studiengänge in der Ausbildung von Data Center Fachkräften? Wie können Unternehmen sicherstellen, dass diese Programme den Bedürfnissen des Marktes auch entsprechen?
Ich denke, dass duale Studiengänge tatsächlich auch eine große Rolle spielen, weil sie einfach praxisnahe Erfahrungen mit sich bringen, also tiefe Einblicke geben. Wir haben bei der Firma Rital sehr viele duale Studenten, insbesondere aus dem Wirtschaftsingenieurwesen oder anderen Ingenieurswesen, die häufig bei uns duale Studiengänge absolvieren. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, diese Nachwuchskräfte eben bei uns im Unternehmen schon von vorne an zu integrieren und dadurch auch eine Übernahme sicherstellen und für uns zukünftig Mitarbeiter gewinnen.
Liebe Anna, wenn man am Anfang eines neuen Jahres steht, dann darf man sich was wünschen. Wir haben ein Wahljahr. Politiker wünschen sich vor allem viele Stimmen fürs eigene Lager. Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir dieses Jahr von der Politik tatsächlich Punkt 1, bessere Rahmenbedingungen zum Thema Digitalisierung, auch das Thema Digitalisierung ernster nehmen. Und als Punkt 2 wünsche ich mir mehr Investitionen in das Thema Infrastruktur und auch vor allem Vereinfachung der Prozesse, also beispielsweise Genehmigungen, also ein bisschen mehr Speed auf die Straße bringen. Und als drittes wünsche ich mir tatsächlich mehr Aufklärung für den digitalen Sektor als eben Zukunftsbranche für unsere Nachwuchstalente.
Das sind viele Bretter. Wir unterstützen euch gern, wenn es darum geht, das Thema in der Öffentlichkeit zu halten. Heise Meets, heute mit Anna Kraft, Vice President bei Rital Business Unit IT. Vielen Dank. Wir freuen uns wie immer auf ein Feedback und damit auf bald und alles Gute, Anna.
Vielen Dank.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.